Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir haben 50 Jahre gesagt bekommen, dass unser Zuhause abgebaggert wird. Wir haben nachgefragt, ob es Zweifel gibt. Und die haben mich am Tisch ausgelacht und haben gesagt, weil ich nach einem Rückkaufsrecht im Vertrag gefragt habe, was ich denn denken würde, was sie für ein Unternehmen wären.
Ja, unsere Umsiedlung war umsonst, weil die Dörfer stehen bleiben. Wir haben unser Vereinsleben mit hierhin genommen und bemühen uns auch, die Risse, die diese Umsiedlung uns zugefügt hat, zu kitten.
Also der erste wichtige Schritt ist, glaube ich, dass man überhaupt anfängt, mit dieser Zukunft nach dem Tagebau sich zu befassen und das auch als eine Chance, als eine gemeinsame Chance zu begreifen.
Ich glaube, darum geht es uns am allermeisten, dass dieses Tote, was sie uns hier beschert haben, das sieht aus wie die Höllengrube, dass dort die Natur ihre Kraft wieder entfalten kann.
Es steht ja in der Leitentscheidung auch drin, dass die Menschen halt mitbestimmen dürfen. Aber es steht halt nicht drin, was versteht man unter dieser Mitbestimmung.
Die Braunkohleförderung im Rheinischen Revier hat das Leben der Menschen in der Region jahrzehntelang stark beeinflusst. 3 Tagebaue sind aktuell noch aktiv: Inden, Hambach und Garzweiler. 2030 soll nun Schluss sein mit der Braunkohleförderung, spätestens 2033. So hat es die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen festgeschrieben. Es wird also deutlich weniger Braunkohle abgebaut und manches Dorf wird doch nicht abgebaggert. Viele Menschen sind aber längst umgesiedelt in neue Dörfer, während die alte Heimat unerwartet bestehen bleibt. Was ein abgeschlossenes Kapitel sein sollte, wird nun teils wieder aufgeschlagen. Ich habe als Reporterin diesen Prozess über Jahre begleitet. Ich habe die Angst vor dem Verlust der Heimat erlebt und jetzt noch einmal mit Menschen aus der Region Hambach und Garzweiler gesprochen. Dafür habe ich gerettete Dörfer besucht und mir die neuen Siedlungen angeschaut und mich dabei gefragt, wie sieht die Zukunft der Menschen am Tagebaurand aus? Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Fünf Jahre liegt diese Begegnung zurück. Dagmar Gerden, ihr Mann Jürgen und ich fuhren damals im Herbst 2019 gemeinsam zu ihrem alten Haus am Tagebaurand Hambach, im bereits verlassenen Dorf Morschenich.
Magst du den Bagger sehen? Das war ja alles Wald.
Der Wald, das war der bekannte Hambacher Forst, Schauplatz erbitterter Auseinandersetzungen zwischen Klimaschützern und dem Energiekonzern RWE. Für die Gerdens war das damals ein schmerzlicher Abschied. Bei unserem Treffen, da glaubten beide noch, dass das Haus dem Tagebau zum Opfer fallen würde.
Das ist das Elternhaus meiner Frau und wir haben auch 25 Jahre da gelebt und meine Frau praktisch ihr gesamtes Leben.
Also wir haben da hinten Haus, große Scheiben und der Garten, das war ein Traum.
Es gab zu dem Zeitpunkt ihres Verkaufs an RWE, das war im Frühjahr 2017, keinerlei Hoffnung, geschweige denn Anzeichen, dass dieser Ort doch stehen bleiben könnte.
Ja, das
Hallo. Ich gebe keinem die Hand, ich habe immer noch.
Oh, alles,
ja,
gut.
Sommer,
alles gut.
Ja.
Hier durchgehen.
Vor wenigen Monaten nun habe ich die Gerdens wieder getroffen. In Düren haben sie einen landwirtschaftlichen Betrieb und Biosupermarkt. Zu dem Zeitpunkt ist bekannt, dass ehemalige Eigentümer ihre Häuser in den Umsiedlungsorten zurückkaufen können. Also auch die Gerdens. Wir gehen in ein karges Hinterzimmer des Bioladens. Und dort blicke ich in enttäuschte, ja traurige Gesichter.
Ehrlich gesagt, das ist so gemacht, dass wir als Umsiedler keine Chance mehr haben.
Es gibt keinen Rückkauf oder der ist eigentlich nicht erwünscht.
Denn die Gemeinde Merzenich, zu der Morschenich gehört, oder Birgewald, wie das Dorf neuerdings heißt, hat entschieden, alle Grundstücke erst einmal selbst zu kaufen und diese dann nur über Erbpacht zu vergeben. Birgewald ist das einzige Dorf im Rheinischen Revier, in dem dieses Erbpachtsmodell eingeführt wurde.
Dass wir halt nur die Aufbauten zurückkaufen können und nicht, nicht unser Zuhause mit Grund und Boden. Und da wir Landwirte sind und wir kennen Erbpacht, war für uns halt immer, wurden die Zweifel halt immer größer.
Es wird vorgeschoben, der Umsiedler darf da nicht mit spekulieren. Welcher Umsiedler macht einen Zirkus, dass der wieder zurückkommt nach Morschenich, um dann zu spekulieren?
Wer den Vertrag unterschreibt, der bindet sich so. Wollen Sie einen Kaufvertrag unterschreiben, wo der Grund und Boden der Gemeinde bleibt?
Vor allem Dagmar Gerden ist sichtlich aufgeregt und emotional. Beide sprechen quasi ununterbrochen und ich komme kaum zum Fragenstellen.
Aber dass man wenigstens den Menschen, die das 50 Jahre ausgesessen haben da, mit Luftverschmutzung, mit allem drum und dran, dass die halt wenigstens jetzt mal zum Zuge kommen, dass man denen wenigstens eingesteht, ihr Zuhause wieder zu bekommen.
Ich denke, die meisten haben resigniert.
Wann waren Sie denn das letzte Mal bei Ihrem Haus?
Ehrlich gesagt, jetzt vor 3 Wochen sonntags. Ich bin jetzt nicht mehr gefahren.
Dagmar Gerden guckt auf den Tisch und wischt sich Tränen von den Wangen.
Sie sind natürlich damals gegangen und haben verkauft unter der Prämisse, dass der Tagebau kommt. Jetzt ist diese Grundlage weg. Sie möchten zurückkaufen und jetzt sind plötzlich ganz andere Voraussetzungen.
Wir haben 50 Jahre gesagt bekommen, dass die RWE kommt, dass unser Zuhause abgebaggert wird. 2017 im April haben wir überall gefragt, ob in der Politik, ob es irgendwelche Zweifel gibt. Wir sind überall hingegangen, haben nachgefragt, ich glaube sogar am Tisch bei der Bezirksregierung, ob es Zweifel gibt. Und keiner hat uns, RWE, die haben mich am Tisch ausgelacht und haben gesagt, weil ich nach einem Rückkaufsrecht im Vertrag gefragt habe, was ich denn denken würde, was sie für ein Unternehmen wären. Und dann habe ich ehrlich gesagt auf die Tischkante geguckt und habe einen roten Kopf gekriegt und dann war still.
Auch den Notar hat Dagmar Gerden kurz vor ihrer Unterschrift noch gefragt, was, wenn der Ort doch stehen bleibt.
Und dann meinte er, nee, er wird das nicht denken. Aber selbst wenn es so wäre, dann wäre es ja ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, weil es im Vertrag drin stand. Die bergbauliche Inanspruchnahme für den Tagebau Hambach.
Also wir haben das ja gerichtlich auch prüfen lassen. Man hätte halt nur noch ein paar Instanzen weitergehen müssen. So, und wir haben gegenüber der Gemeinde kein Recht auf Rückabwicklung.
Und letztendlich, wenn Sie sowas schon mal durchgemacht haben, alles ist nachher nicht mehr wahr und es wird alles in Frage gestellt und Sie bleiben immer auf der Strecke, dann sollen Sie sich jetzt von einer Gemeinde, die heute so besetzt ist und nächstes Jahr vielleicht anders besetzt ist, abhängig machen. Das kann man nicht.
Wie würden Sie denn gerne Ihr Haus wieder haben?
Mit Grund und Boden.
Und dann was?
Also energetisch sanieren, dann ist alles. Also
aber in einem normalen Maß.
Wer würde denn da drin wohnen?
Wir zwei.
Die Geschichte der Gerdens zeigt, dass trotz der Rettung ihres Dorfes im Rheinischen Revier noch viele Fragen offen bleiben und viele Emotionen da sind. Für Birgewald oder ehemals Morschenich werden aktuell Zukunftskonzepte geplant und entworfen. Und weil das alles noch im Fluss ist, möchte niemand aus der Verwaltung mit mir darüber sprechen.
Thank you.
Nun bin ich am Tagebau Garzweiler. Etwa 20 Autominuten liegt er von Hambach entfernt. Und auch dort fragen sich die Menschen, was passiert jetzt? Wie wird mein Lebensumfeld, wie wird mein Dorf demnächst aussehen?
Ich wollte Ihnen mal die Sackgasse zeigen.
Carmen Petrovan lebt in Kainberg. Das ist eins der geretteten Dörfer in der Region Garzweiler. Es liegt quasi direkt am Tagebau. Carmen Petrovans Haus steht am Dorfrand und danach kommen Felder und dann das große Loch. An ihrem Haus endet eine Landstraße, die bis vergangenen Sommer noch zum nächsten Dorf führte. Ab hier ist sie nun aber nur noch eine staubige Piste, die nach 200-300 Metern an einem Erdwall endet und dahinter beginnt der Tagebau. Deshalb spricht Carmen Petrovan auch von der Sackgasse. Der Wind pfeift über die flache Landschaft.
Dieser Weg ist für mich in den Überlegungen so wichtig, weil das scheint nur so ein Weg zu sein. Das war mal die L12, aber das ist fast wie unser Lebensweg. Der endet hier. Es ist eine Sackgasse, wir können nicht mehr weiter.
Carmen Petrovan spricht viel von den Klimaveränderungen. Ständige Hitzerekorde, Dürre, Stürme, das alles macht ihr Angst. Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger. Bei ihrer Verbrennung wird enorm viel CO2 ausgestoßen. Carmen Petrovan ist Mitte 50. Sie lebt mit ihrer 82-jährigen Mutter in ihrem Elternhaus. Für sie war immer klar, dass sie ihr Zuhause nie verkaufen würde.
Wie haben Sie denn jetzt in der Rückschau die Jahre in Erinnerung, bis es dann klar war, die 5 Dörfer bleiben? Also wie häufig?
40 Jahre.
Ja, also ich sag mal, seit
mein ganzes Leben.
Ja, im Grunde das stimmt, ihr ganzes Leben.
Im Grunde genommen, ja, wir sind da an der Hand unserer Eltern gegangen. Die waren jünger, als ich jetzt bin. Und von daher, sie sagen einfach grauenhaft, das ist ein Albtraum. Wir mussten immer irgendwie dagegen halten und uns immer wieder vergewissern, wir gehen hier nicht weg. Wir versuchen alles in unsere Möglichkeiten zu tun. Und von daher sind wir ja schon als Kinder damit konfrontiert worden, mit dieser Bedrohungslage, mit der Angst, dass wir eventuell alles hier verlieren oder dass uns dieses wunderschöne Land zugrunde gerichtet wird. Und ja, es ist ja auch passiert zum großen Teil.
Wir gehen jetzt diese staubige Straße in Richtung Tagebau. Sie wurde erst im Sommer 2023 gesperrt und war vorher eine der wichtigsten Verkehrswege für den Ort.
Wir stehen ja jetzt auf der ehemaligen Landstraße 12. Zeigen Sie mir mal, wo die hingefahren wäre.
Ja, in die Richtung. Da, man sieht den Kirchturm von Holzweiler, genau in der Achse.
Carmen Petrovan zeigt zum Tagebau und weit dahinter sehe ich den Kirchturm.
Das heißt, da ist auch schon das Loch dazwischen.
Ja, sicher. Wir können ja auch ganz nah rangehen. Man sieht vielleicht sogar, wenn wir ein bisschen diese kleine Böschung hochgehen, auch direkt ins Loch. Von dieser kleinen Delle aus kann man es ja jetzt schon sehen. Ja. Da hinten steht der eine Bagger und dann gibt es Bagger, die noch viel tiefer stehen, die man nicht mehr sehen kann. Also ein Bagger hat ungefähr 100 Meter Höhe. Wenn man jetzt die Hälfte sieht, dann weiß man, dass er mit seinem Raupen auf 50 Meter Tiefe steht. Von unserem Fenster aus könnte man immer sehen, wie tief aktuell diese Monster stehen. Genau, hier kann man mal ein bisschen rauf.
Wir steigen auf den etwa 1 Meter hohen Erdwall am Ende der Straße und blicken in das braun-grau-schwarze Tagebauloch. Für mich braucht es keine weiteren Erklärungen, weshalb Carmen Petrovan findet, dass die Natur und Landschaft hier zugrunde gerichtet wurden. Nach der Braunkohleförderung soll in diesem Loch ein riesiger See entstehen, mit grünen Ufern, Aufenthaltsflächen. Ich blicke mich jetzt um und sehe in gut 300 Metern das Dorf mit Carmen Petrovans Garten. Ganz schön nah.
Sie sind letzte Häuserreihe.
Genau. Mhm.
Vor dem Tagebau.
Ja, noch. Noch.
Ja. Irgendwann letzte Häuserreihe vor dem See.
Genau, aber wir wissen nicht, wie die Planungen sind.
Carmen Petrovan holt einen kleinen Aktenordner aus ihrer Tasche.
Ich schaue mal ganz kurz nach, ob ich die Sachen mitgenommen habe.
Darin viele Pläne, die Abstände messen, Tagebaukanten markieren, Freiflächen zeigen. Sie hat große Sorge, dass hier demnächst Gewerbegebiete oder andere neue Bebauungen direkt an den See kommen, also vor ihr Grundstück. Konkrete Planungen dazu gibt es bisher nicht.
Eigentlich ist uns ja 400 Meter Abstand zur Tagebaukante versprochen worden.
Wir sind nun wieder im Dorf Kainberg, in Carmen-Petrovans Straße. Wie geht es hier im Dorf jetzt weiter?
Ich glaube, darum geht es uns am allermeisten, dass dieses Tote, was sie uns hier beschert haben, das sieht aus wie die Höllengrube, dass dort die Natur ihre Kraft wieder entfalten kann. Ich habe noch vorgestern jemanden getroffen, der jetzt noch weggeht mit seiner Familie.
Weil die natürlich ihr Haus schon längst angefangen haben zu bauen. Genau. Sie haben verkauft.
Für diejenigen, die nun doch zurück wollen in ihr ehemaliges Heimatdorf, gibt es die Möglichkeit, ihre Häuser zurückzukaufen. Anders als in Morschenich oder Bürgewald können die Menschen hier ihr Zuhause mit Grund und Boden zurückkaufen. Aber auch abseits dieser Rückkaufoptionen scheinen Menschen Interesse daran zu haben, hierher zu ziehen. Die Metropolen Köln, Düsseldorf oder Mönchengladbach liegen nicht weit entfernt.
Denn wir finden vorwiegend an den Wochenenden die Tour der Familien, die mit ihren Orgelpfeifenkindern hierher kommen und mich dann fragen, wenn ich zufällig draußen bin, können Sie uns mal sagen, was hier mit dem Dorf ist und wie das mit dem Verkauf der Häuser ist. Und zum Beispiel aus Köln kommen Familien mit Kindern, die sagen, es ist ja unbezahlbar mittlerweile und suchen sich hier schöne Häuser aus. Sie lassen sich dann fotografieren sich vor diesem oder jenem Haus, was ihnen passen würde. Und das ist toll. Und das ist ehrlich auch entspricht ganz meinem Wunsch, hier so an die Leute wieder reinkommen. Die sind ganz erstaunt, wenn ich ihnen dann sage, ja, wir sind ja seit über 40 Jahren schon dabei, unser Demonstrationsschild da hinten, wir bleiben hier zu verteidigen. Die sagen, wie bitte? Ich bin in Kuckum, noch eins der insgesamt 5 geretteten Dörfer in der Region Garzweiler. Die Orte und die gesamte Region um den Tagebau herum müssen nun wiederbelebt, neu entwickelt werden. Nur wie? Darum kümmert sich unter anderem der Zweckverband Landfolge Garzweiler. Er wurde 2017 von 5 Anrainerkommunen gegründet und sitzt hier in Kuckum in einem ehemals leerstehenden Einfamilienhaus. Weißer Klinker, Doppelgarage, dunkles Satteldach. Der Chef der Landfolge Garzweiler, Volker Mielchen, begrüßt mich. Wir gehen in sein Büro, vielleicht war das früher mal ein Schlaf- oder Kinderzimmer, und setzen uns dort an einen Besprechungstisch. Wo geht die Zukunft hin?
Also der erste wichtige Schritt ist, glaube ich, dass man überhaupt anfängt, mit dieser Zukunft nach dem Tagebau sich zu befassen und das auch als eine Chance, als eine gemeinsame Chance zu begreifen. Das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man jahrzehntelang sich mit dem Tagebau auseinandergesetzt hat, der ja zumindest im Vorfeld, also die Richtung, wo der Tagebau sich hinbewegt, viel mit Landschaftsverlust, Heimatverlust, mit Umsiedlung zu tun hatte. Auf der anderen Seite, wo die Kraftwerke sind, hatte das ja sehr, sehr viel mit Wohlstand und Arbeitsplätzen zu tun. Also es sind auch 2 unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, wo man ist.
Ein Tagebau funktioniert so. Vorne frisst er sich in die Landschaft. Hinten wird das Loch wieder mit Erd- und Geröllschichten verschlossen, sodass dort rekultiviert werden kann. Auf diesen neuen Böden kann dann auch wieder Landwirtschaft stattfinden, zum Beispiel.
Und Landwirtschaft hier in der Bördelandschaft ist natürlich extrem wichtig, sind mit die besten Böden in Deutschland. Und das heißt, die Böden sind dann, nachdem sie dann einige Jahre wieder sozusagen belebt wurden durch eine Grünbewirtschaftung, wenn das Bodenleben dann also wieder da ist, sind die nahezu wieder so gut wie vorher.
Volker Mielchen zeigt auf einer großen, die Wand ausfüllenden Landkarte, wo die neuen Böden entstehen, wo der zukünftige See liegen soll, wie die Region sich entwickeln könnte. Wir brechen auf, um uns das Ganze direkt anzuschauen. Vor der Tür wartet ein weißer Kleinbus.
Wollen wir uns bald nach hinten setzen?
Ja, gerne.
Der Pressesprecher des Zweckverbands fährt, Volker Mielchen und ich sitzen auf der Rückbank. Wir fahren über Seitenstraßen durch die Landschaft.
So, wir fahren jetzt ja durch, ich mache mal ein bisschen Guide hier, wir fahren durch das ehemalige Tagebauvorfeld. Ja, das wäre unter den Bagger gekommen.
Volker Mielchen zeigt auf die riesigen Bagger, die von Weitem zu erkennen sind.
Jetzt fährt Herr Meier fast parallel zum zukünftigen Seeufer. Also bis hierhin kommt er etwa.
Ich sehe die typisch niederrheinische Natur. Felder mit Mais- oder Kartoffelpflanzen, Alleen und kleine Wäldchen. Eine Region, die zum Spazierengehen oder Fahrradfahren einlädt und erst recht wohl, wenn hier einmal der See liegt. Aber es wird noch Jahrzehnte dauern, bis aus dem Tagebau ein See geworden ist.
Was man ganz leicht zeigen kann, ist, wie der Wasseranstieg erfolgt in so einer Animation. Und,
da muss er dann, wird ja dann jeder für sich sehen, wie viel er noch mitbekommt oder sie. Also ich gehe davon aus, dass ich, bin jetzt Mitte 40, den See im Vollzustand nicht mehr erleben werde.
Das wäre ganz, das wäre sehr schade von
Sie
euch, wenn Sie so jung sterben würden.
Nicht mit dem Rollator darüber.
Es sagen doch viele, dass 40 Jahre nicht funktionieren wird, dass man eher 60 braucht.
Und das ist mir ein Rätsel.
40 Jahre soll es dauern, bis der See gefüllt ist, so heißt es offiziell. Aber über diesen Zeithorizont wird in der Region tatsächlich sehr viel diskutiert. Um den See mit Wasser zu füllen, reicht das Grundwasser nämlich nicht aus und es werden Leitungen gebaut, die Wasser aus dem Rhein zum See bringen. Nur, wie viel Wasser wird RWE, der Tagebaubetreiber, pro Jahr aus dem Rhein entnehmen können? Also wie schnell wird der See voll?
Die Tendenz geht zu 30 Jahren, nicht zu 40.
Dann erlebe ich es noch.
Und das kann natürlich keiner garantieren.
So, wir parken an einer verlassenen ehemaligen Gärtnerei. Kaputte Fensterscheiben, verwucherte Wege. Hier war schon lange niemand mehr.
So, jetzt müssen wir gucken, wo wir uns hinstellen. Wenn wir
ich wollte gerade sagen, vielleicht ein paar Meter darüber. Ja. Zeigen können Sie ja dann.
Wir stellen uns jetzt mal direkt auf den Tagebaurand, den späteren.
Wir laufen auf einer, wieder einmal, abgesperrten alten Landstraße entlang. An den Seiten Bäume, dahinter Felder und vielleicht 300 Meter entfernt der Tagebau.
Ich weiß nicht, ob der Wind ein Problem ist, aber...
Ja, es ist wieder ziemlich windig hier, aber der Mikrofonschutz tut, was er kann.
Er kann ja mal hier stehen bleiben. Der Bagger steht ziemlich genau in Lützerath, hier mal. Das ist der Kirchturm von Kainberg.
Bis 2030 graben die Braunkohlebagger noch bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen.
So, und der Tagebau kommt jetzt hier jetzt, der schwenkt dann da so rein. Der kommt dann hier vorbeigefahren, fährt in die Richtung.
Der fährt noch über die Straße.
Ja, ja, das ist die alte Straße nach Immerath. Und da ist Jackerath, dann geht er sozusagen nach da. Das heißt, das ist alles Abbaufeld. Das heißt, die alte Landschaft ist Richtung Holzweiler da. Und hier haben wir quasi so ein bisschen unser grünes Band. Ja so, ne?
Das grüne Band, eins der großen Projekte des Zweckverbands, soll die alte Landschaft mit der neuen verbinden. Die Flächen, die bestehen bleiben, mit den rekultivierten Flächen. Statt gekappter Landstraßen und Sackgassen sollen also neue Verbindungen entstehen.
Genau, das ist ein Projekt, was auch schon während des laufenden Tagebaus begonnen werden kann. Und die alte dann mit der neuen Landschaft auch wieder so ein bisschen verwebt, mit einer grünen Infrastruktur, die um einen Radrundweg sich dann anordnet. Und dieser Radrundweg, der ist natürlich auch für die Menschen in den Dörfern schön, um sich wieder miteinander zu verbinden, auch ein Stück weit vielleicht symbolisch nachher, so eine Gemeinschaft rings um den See zu finden. Aber auch dann für naherholungssuchende Touristen später ist das natürlich ein tolles Element.
Diese Verbindungen von alter zu neuer Landschaft sind außerdem für die Tiere wichtig, die ja auch durch den Tagebau vertrieben bzw. umgesiedelt wurden.
Tiere finden den Weg zu ihren Lebensräumen früher oder später wieder. Sie müssen nur Verbindungswege haben. Das ist so das Stichwort Biotopverbund. Bei den Vögeln ist das etwas leichter als bei Haselmäusen.
Volker Mielchen zeigt zurück zur alten Gärtnerei. Auf dem Gelände soll ein Besucher- und Informationszentrum entstehen.
Wir haben hier am Tagebaurand uns einen Ort ausgesucht, wo man diesen Landschaftswandel gut erleben kann. Der Tagebau ist noch gar nicht hier. Der wird in 26 aber hier sein. Und dann wollen wir das einweihen und damit so einen ersten Anlaufpunkt schaffen. Da arbeiten wir auch sehr eng mit den Heimatvereinen zusammen, auch denen aus den umgesiedelten Orten, dass deren Wissen hier einfließt. Denn so aktuell, wie das alles im Moment erscheint, in 10 Jahren wird das eigentlich alles Geschichte sein. Und dann muss man es trotzdem noch mal erklären, wie die ganze Landschaft entstanden ist und wer wann welche Entscheidungen getroffen hat und was das alles mit sich gebracht hat.
Das heißt, 2026 soll es eröffnet werden.
Ja.
Und dann ist es erstmal noch, Sie sagten es gerade, dann kann man den Tagebau noch beobachten. Und dann wird es aber stehen bleiben und irgendwann am See liegen?
Genau, der wandert in 100 Meter Entfernung vorbei. Und dann wird man auch von hier aus dann erleben können, wie der See dann rekultiviert wird, hergestellt wird in der Uferform und dann auch später sich mit Wasser befüllt. Und dann verändert sich die Landschaft ja von Jahr zu Jahr. Ab 36 soll das Wasser hier vom Rhein und auch Grundwasser ja reingefüllt werden. Und das ist total spannend, der Prozess, das kann man im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier ja auch schön verfolgen. Diese Landschaftswandelphase ist fast spannender als der fertige See nachher.
Wieder in Kuckum, dieses Mal bei Marita Dresen. Sie wohnt in einem jahrhundertealten Haus mit ausgebautem Kuhstall und Scheune. An der Straße weiß verputzt, hinten raus dunkelroter Klinker, bunte Blumenbeete und ein Garten, dessen Ende kaum sichtbar ist, so lang ist er. Ein Pferd grast darauf. Ihr Mann und ihre Mutter leben mit im Haus, manchmal auch noch die erwachsenen Kinder.
Du gehst. Nee, passt. Hallo.
Ja, sehr schön. Hallo.
Möchten Sie was trinken? Ein Wasser?
Ja, ich trinke ein Wasser, gerne. Setzt doch auch wieder.
Ja. Wir gehen hier rein. Ja.
Mit Marita Dresen und ihren Kindern habe ich in den vergangenen Jahren häufiger gesprochen. Denn sie haben sich sehr stark dafür eingesetzt, dass die 5 Dörfer am Tagebau Garzweiler erhalten bleiben. Sie wollten ihr Zuhause nie verlassen.
Also schwer war eigentlich das soziale Umfeld, was hier zerbrochen ist. Und auch so viele Menschen, die, wo ich gedacht habe, es sind Freunde und die dann doch so das so verurteilt haben, was ich hier gemacht habe. Und das konnte ich einfach nicht verstehen. Also ich finde es halt super wichtig, dass es hier stehen bleibt. Alleine schon um die Erinnerung, die es halt hier zu bewahren gibt und auch, dass die Kohle eben in der Erde bleibt. Und da ist doch sehr viel in meinem sozialen Umfeld einfach kaputt gebrochen.
Jetzt drohen neue Konflikte. Dennoch ist nicht klar, wie sich die größtenteils verlassenen und nun aber geretteten Dörfer entwickeln sollen. Welche Häuser müssen nach jahrelangem Leerstand abgerissen werden? Welche bleiben erhalten? Wer wird sein altes Zuhause zurückkaufen und wer neu hier hinziehen? Welche Neubauten wird es geben? Nachdem sich Land, Bund und Bergbauunternehmen auf den vorgezogenen Braunkohleausstieg in Nordrhein-Westfalen verständigt hatten, hat die Landesregierung Rahmenbedingungen dafür beschlossen, in einer sogenannten Leitentscheidung.
Genau, also es steht ja in der Leitentscheidung auch drin, dass die Menschen halt mitbestimmen dürfen. Aber es steht halt nicht drin, was versteht man unter dieser Mitbestimmung. Ist eine Mitbestimmung, eine Postkarte zu bekommen, wo ich ein X hin drauf machen kann bei irgendeinem Teil? Oder ist eine Mitbestimmung, hey, wir setzen uns mal zusammen und überlegen mal auf Augenhöhe, wie könnten die Orte aussehen? Weil wir möchten halt auch gerne, dass es ein bisschen mehr ökologisch eben hier umgesetzt wird und nicht nur so ein See, wenn der denn überhaupt irgendwann kommen sollte, sondern dass wirklich auch ein bisschen mehr Naturschutz einfach passiert. Ne?
Außerdem wünscht sich Marita Dresen, dass ihr Dorf den Namen behalten darf. Kuckum. Denn weil ihr altes Dorf weiterleben darf, gibt es jetzt Kuckum neu, den Umsiedlungsort, und Kuckum, das gerettete Dorf. Den Umsiedlern wurde aber versprochen, dass ihr Ort irgendwann einfach nur noch Kuckum heißt, ohne den Zusatz neu. Aber auch Marita Dresen und andere Dorfbewohner wollen, dass ihr Ursprungsdorf Kuckum bleibt. Um den Konflikt zu veranschaulichen, will mir Marita Dresen ein paar Orte im Dorf zeigen.
wir können auch mit dem Fahrrad runterfahren.
Wenn Sie ein zweites haben?
Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen schneller, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dann brauchen wir nicht bis unten zu laufen.
Also setzen wir uns auf die Räder und fahren los. Vorbei an etlichen Häusern mit heruntergelassenen Rollläden, verwilderten Vorgärten. Aber der alte Charme des Dorfes ist noch spürbar.
Was war da denn mal drin?
Da war mal der Friseur drin.
Ah. Ich sehe hier gerade Kukuma-Quellenweg, oder was ist wie?
Ja, genau, das ist der Kukuma-Quellenweg.
Der bleibt aber, also der Name?
Also nach Willen einiger Menschen aus dem neuen Ort soll das alles weg. Der Quellenweg soll nicht mehr Quellenweg heißen. Und es ist halt verrückt, also wir halten mal eben hier an.
Genau, das ist hier der Weiher. Und hier ist halt laut einer Sage, genau an diesem Stein, das ist der Nullstein der Niers, ist wohl die Niers entsprungen. Und zwar ursprünglich in einem Ziegenstall, der wohl hier irgendwann mal gestanden hat. Genau, und deshalb heißt dieser Quellenweg halt Quellenweg, weil hier eben die Quelle der Niers war. Und ich finde es halt dann so verrückt, dass man diese Straße dann eben umbenennen soll, weil eben die Menschen am neuen Ort jetzt auch den Quellenweg haben. Der heißt da aber Quellenweg Neu.
Bei den Umsiedlungen, es gab ja Dutzende im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, war es meist so, dass die Orts- und Straßennamen einfach mitgenommen wurden. Auch um an den alten Ort zu erinnern.
Jetzt ist es natürlich wie Borschenmisch, Immerath, Lützerath. Die Orte sind ja weg, die gibt's ja nicht mehr. Aber hier ist es ja einfach eine andere Gegebenheit. Und ich finde, da muss man halt auch einfach mal sagen, okay, dann müssen wir eben neu überlegen, wie können wir damit jetzt umgehen, dass es eben für beide gut ist.
Zweimal dasselbe Dorf, vom Namen her. Dann auch noch mit denselben Straßennamen, das geht nicht. Eins der Dörfer muss umbenannt werden. Aber welches? Noch in diesem Jahr sollen Namensvorschläge auf den Tisch kommen, über die der Stadtrat dann im kommenden Jahr abstimmen kann. Marita Dresen fürchtet, dass die Umsiedler dabei viel mehr Gewicht haben. Denn nur noch sehr wenige Menschen leben in den alten Dörfern.
Und ich finde halt einfach ganz schlimm, dass der Ort einen anderen Namen bekommen soll, der ja schon über Jahrhunderte einfach hier besteht. Das ist für mich halt einfach nicht tragbar. Ich finde, das geht gar nicht.
Ein Vorschlag: Die alten Orte könnten Kukum an der Niers heißen oder Kainberg am See. Die neuen dann einfach nur noch Kukum oder Kainberg. Marita Dresen schüttelt den Kopf.
Ich finde, das wäre doch eigentlich eine faire Lösung, wenn es eben Kukum neu gibt und dann eben von mir aus auch Kukum alt. Aber den Ort jetzt umzubenennen, finde ich halt total verrückt. Also wir können auch mal da an der Niers entlangfahren.
Dann fahren wir einfach.
Wir steigen wieder aufs Rad und fahren an der kleinen, schmalen Niers entlang. Diesem Flüsschen, das hier entsprungen sein soll und seit Jahren kaum noch Wasser führt, weil durch den Tagebau das gesamte Grundwasser der Region abgepumpt wird. Von hier aus sieht man die alten Höfe und Häuser, die ganze jahrhundertealte Geschichte des Dorfes.
Genau, ich sag mal, es gibt ja viele Orte, wo es dann eben noch mal neu gibt. Und warum soll das nicht funktionieren? Aber das ist halt, ja, es sind halt viele Emotionen, die da eine Rolle spielen.
Es ist halt nicht nur eine Verwaltungsentscheidung, sondern es berührt halt diese Frage, was ist Heimat, auch ein bisschen.
Marita Dresen ringt jetzt mit den Worten. Heimat. So viel davon steckt für sie im alten Ortsnamen.
Also für mich ist das schon sehr wichtig. Also ich werde da auch für kämpfen, dass der Name erhalten bleibt.
In Kukum, aber dieses Mal in Kukum Neu, dem Umsiedlungsort. Etwa 10 Autominuten sind diese beiden Orte voneinander entfernt. Ich möchte wissen, wie die Umsiedler auf die anstehenden Veränderungen in ihrer Region blicken. Alle 5 geretteten Dörfer am Tagebau Garzweiler sind hier nebeneinander wieder aufgebaut worden. Kuckum Neu geht über in Berwerath Neu, dann folgt Kainberg Neu und so weiter.
Hallo.
Hans-Josef Dederichs ist vor 5 Jahren umgezogen. In seiner Einfahrt liegen Bodenplatten auf sandigem Grund. Sie werden gerade verlegt. Sein Haus ist mit Holzpaneelen verkleidet.
Wir befinden uns jetzt in der Phase des Endausbaus und ja, sehen ja hier bei mir ist die Straße jetzt soweit fertig. In der Mitte kommt die Angeranlage hin. Wird jetzt diesen Herbst werden auch Bäume gepflanzt.
Ja, es ist wirklich, was ich ganz schön finde, ist, dass ja dann doch viele Häuser individuell gebaut sind. Neubaugebiete haben ja häufig so diesen Charme der Kaserne, weil alles gleich ist. Das ist ja hier nicht der Fall.
Nein, da haben wir auch ein bisschen für kämpfen müssen. Also es gibt ja auch Stadtplaner, die sagen, da zieht hier aus wie Kraut und Rüben, hier kann sich jeder austoben. Auf der anderen Seite war immer meine Meinung, jeder von uns hat viel aufgegeben, sein altes Haus. Und hier haben wir jetzt, hier sollte jeder so bauen, wie er es für richtig hält. Klar, gewisse Regularien gibt es, ne, von der Höhe her und Dachziegel durfte man denn auch damals denn also nur auf Schwarz und Rot einigen können. Aber am Anfang sollten keine Holzhäuser gebaut werden. Dann haben wir dann relativ zügig durchgekriegt, dass man auch Holzhäuser bauen darf.
Sie haben ja eine Holzhaus.
Ich habe ein Holzhaus. Nee, ist ein ganzes,
ach, ein ganzes Holzhaus. Der Abschied von der alten Heimat fiel den meisten schwer. Hier wohnen sie nun in mediterranen Stadtvillen, weiß getünchten Flachdachhäusern oder eben holzvertäfelten Bauten, wie dem von Hans-Josef Dederichs. Der Anfang 60-Jährige setzt sich schon lange für die Gemeinschaft und die Interessen der Umsiedler ein. Er ist Polizeibeamter, sitzt für die Grünen im Stadtrat, ist Vorstand der Kuckumer Schützen und einfach ein netter Nachbar, sagen andere.
Kommen Sie durch, setzen Sie uns in den Wintergarten, wenn Sie sich ausmachen.
Wir gehen ins Haus.
Klingt gut. Das Wetter ist schön.
Ja.
Ich frage Hans-Josef Dederichs, wie er die Diskussion um die Dörfernamen sieht. Er schüttelt den Kopf. Ein völlig neuer Name für das alte Dorf, das wäre absurd.
Es gibt ja auch den Vorschlag, das dann Kuckumann der Niers zu nennen oder so. Aber es sollte schon auch irgendwo der Name sich wiederfinden. Und man sollte jetzt nicht auch vertuschen, was man hier verkehrt gemacht hat.
Was heißt verkehrt?
Ja, unsere Umsiedlung war umsonst.
Weil? Ist jetzt alles
weil, weil die Dörfer stehen bleiben. Ja, weil man einfach nicht in der Lage war, rechtzeitig die Zeichen zu erkennen und gegenzusteuern. Stattdessen hat man sich stur an einen Plan gehalten, der 30 Jahre alt war, hat den durchgezogen und hat dann festgestellt, ach ja, war gar nicht nötig, was wir da gemacht haben.
Sind Sie denn noch manchmal an Ihrem alten Haus?
Ich darf das Haus ja nicht mehr betreten, also auch das Grundstück nicht mehr.
Das ist bei allen Umsiedlern so, weil sie ihr altes Haus ja verkauft haben an RWE. Es gehört ihnen nicht mehr. Trotzdem hängen viele noch daran. Hans-Josef Dederichs hat das Grundstück im alten Kuckum damals von seinem Großvater übernommen.
Natürlich fahre ich ab und zu vorbei. Ich habe noch Freunde in Kuckum, ein paar wohnen ja noch da. Und ich kenne mein Haus. Mein Sohn überlegt, das zurückzukaufen. Wir würden das gerne besichtigen gehen. Bis jetzt durften wir aber noch nicht, weil das angeblich statische Schäden aufweist. Das Haus ist 2002 neu gebaut worden. Und wenn man jetzt guckt, sieht man, dass Wände feucht sind. Es ist mehrmals eingebrochen worden. Dachrinnen sind entfernt worden. Was man im Haus entfernt hat, weiß ich nicht. Aber so wie es aussieht, kommen die Wasserschäden von innen.
Anders als im Dorf Birgewald, dem alten Morschenich am Tagebau Hambach, dürfen die Umsiedler der Garzweiler Dörfer ihre ehemaligen Häuser mit Grund und Boden zurückkaufen, wenn sie denn saniert werden können. Sollte das nicht der Fall sein und die Häuser müssten abgerissen werden, dann haben die ehemaligen Eigentümer kein Rückkaufsrecht. Deshalb ist es für Hans-Josef Dederichs und seinen Sohn sehr wichtig, in welchem Zustand das Haus ist. Diebstahl, Vandalismus, das Wetter, all das hat sichtbare Spuren hinterlassen.
Und das heißt also, dass denn von den 37 Leuten, die gerne die Häuser zurückkaufen werden, werden vielleicht der ein oder andere nach der Besichtigung sagen, okay, der Gutachter hat gesagt, das Haus ist nicht renovierungsbereit oder und dann darf man sich kaufen. Wenn man die ernsthafte Absicht hat, das Haus zurückzukaufen und seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Kuckum zu verlegen, dann ist das natürlich ein herber Rückschlag.
Hans-Josef Dederichs hat sich im neuen Ort eingerichtet. Er möchte mit Anfang 60 nun nicht mehr zurück. Aber für seinen Sohn würde es ihn freuen, wenn er in der alten Heimat ein neues Leben aufbauen könnte.
Ich habe immer sehr gerne in Kuckum gelebt. Aber meine Heimat identifiziere ich da, wo ich meine Gemeinschaft habe. Und diese Gemeinschaft ist nicht mehr in Kuckum. Die meisten sind hier. Wir haben unser Vereinsleben mit hierhin genommen und bauen jetzt hier dieses Vereinsleben wieder auf und bemühen uns auch, die Risse, die diese Umsiedlung uns zugefügt hat, zu kitten. Und das ist meine Aufgabe hier und hier bin ich auch zufrieden.
Wo würden Sie sagen, liegt die größte Herausforderung, wenn man so eine Dorfgemeinschaft, die ja, Sie haben es gesagt, Ihr Grundstück war schon vom Großvater, also die ja zum Teil wirklich über Generationen gewachsen war, umsiedelt? Wo würden Sie jetzt in der Rückschau sagen, lagen so die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen lagen eigentlich darin, dass wir mit einer in meinen Augen eher intransparenten und von, ich sag jetzt mal, fremdgesteuerten Situationen zu tun hatten.
Es wurde über sie entschieden, dass sie wegziehen müssen, unter welchen Bedingungen, wohin und wann. Das macht manche wütend, andere ohnmächtig, andere kämpferisch. Auch Hans-Josef Dederichs lassen diese Erinnerungen nicht kalt. Er atmet tief durch, blickt auf seine Hände, rutscht im Stuhl hin und her. Für die Zukunft, auch der geretteten Dörfer, wünscht sich auch Hans-Josef Dederichs eine echte Mitgestaltung, ein ehrliches Miteinander von Bewohnern und Verwaltung.
Gibt es was, was Sie am meisten noch vermissen oder würden Sie sagen, da gibt es jetzt mittlerweile eigentlich nichts mehr?
Ja, was heißt vermissen? Wenn ich nach Kuckum fahre, jetzt im Sommer, ich fahre viel mit dem Fahrrad dahin und dann fährt man langsam auf den Ort zu und sieht eigentlich nur aus den ganzen Bäumen die Kirschumspitze herausragen. Jeder hatte einen Garten, den er auch ganz unterschiedlich angelegt hatte. In der Regel waren entweder Hecken da, ganz wenige Zäune, die zu waren. Man sah auch die Leute im Garten. Das haben wir hier am neuen Ort überhaupt nicht. Es ist alles, viele schotten sich komplett ab und machen ihre Zäune zu. Ist auch dadurch, dass hier eben auch keine Nutzgärten mehr sind und auch keine hohen Bäume mehr gepflanzt werden können, ist es natürlich alles ein bisschen monotoner, würde ich mal sagen.
Was gibt es denn Positives hier? Also wo hat es denn auch Vorteile mit sich gebracht?
Also der Vorteil ist für mich ganz klar, dass wir wesentlich näher an der Innenstadt sind. Auf den Dörfern ist ja so gut wie keine Infrastruktur mehr. Hier bin ich in ein paar Minuten mit dem Fahrrad in einem Einkaufszentrum. Ich bin schnell mal beim Arzt oder in der Stadt.
Was wünschen Sie sich denn für Ihre alte Heimat?
Also da hoffe ich ganz einfach, dass man denn doch mal endlich anfängt, die Fehler, die man hier bei der Umsiedlung gemacht hat, nicht zu wiederholen. Indem man mit den Leuten, die da geblieben sind, mal tatsächlich einen Neuanfang plant und die auch mitreden lässt. Ich fand es total bewundernswert, wie da einige Leute auch gekämpft haben, wie die auch persönliche Nachteile in Kauf genommen haben. Und wenn die da jetzt eine neue Dorfgemeinschaft aufbauen, wie auch immer die aussehen soll und wie auch immer sich die Dörfer entwickeln sollen, so hoffe ich doch, dass man den Leuten eine vernünftige Mitsprache gibt und dass eine echte Bürgerbeteiligung für die alten Orte kommt.
Kohleausstieg im Rheinischen Revier. Wenn Dörfer doch nicht weichen müssen. Das war das Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich bedanke mich fürs Zuhören.